Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Wir haben ja schon mehrfach angesprochen, dass wir uns die Kommunikation, die unser Dauerthema ist in der Soziologie, dass wir uns die vorstellen als über Regeln mit Konformitätszumutung verknüpften Regeln vorstellen. Und dann haben wir gesagt, jede Aktorsituation stellt sich dar als eine Situation, in der man mit einer Multiplizität von Konformitätszumutungen konfrontiert ist. So etwas haben wir hier im Moment gerade erlebt. Denn wir haben ja nicht Rauschen gehört, sondern wir haben eine Kommunikationsbeziehung gehört, die so etwas wie eine Peer-Group-Kommunikation ist, die eigene Mitgliedschaftserwartungen an die Akteure stellt und diesen Mitgliedschaftserwartungen zufolge die Erwartung aufstellt, sich doch gefälligst, bevor es losgeht, über dies und jenes zu unterhalten. Also, wir bewegen uns ständig in regelstrukturierten Kommunikationsräumen und diese regelstrukturierten Kommunikationsräume, um an die letzte Vorlesung anzuschließen, die müssen sich als Kommunikationsräume jeweils spezifisch mit eigenen Regeln in Erinnerung bringen. Und eines der wichtigsten Möglichkeiten, Kommunikationsräume in ihrer Eigenstrukturiertheit in Erinnerung zu bringen, ist der Anfang. Der Anfang, den wir in den unterschiedlichsten Medien oder Rhetoriken wechselseitig kommunizieren können. Über ein technisches Medium, etwa eine Klingel. Dann übernimmt die Klingel eine Verabredung, die früher getroffen wurde, bezüglich des Anfangs, auf den man sich verpflichtet hat. Ich kann also technische Instrumente einsetzen, um den Anfang zu kommunizieren. Und ich kann rhetorische Mittel einsetzen, um den Anfang zu kommunizieren. Und Menschen können gestische Mittel einsetzen, um den Anfang zu kommunizieren. Also ich kann irgendwie wild rumrudern. Ich kann sie auch laut anschreien. Ruhe oder irgend sowas. Ich kann auch sagen, jetzt fangen wir an. Also wir haben Rhetoriken und wir haben Substitute von Rhetoriken, technische Medien, mit denen wir Anfänge kommunizieren. Und jeder kommunizierte Anfang ist für die Akteure verknüpft mit einem Verweis auf zukünftige Kommunikation. Jeder Anfang, der kommuniziert wird, ist ein Verweis auf eine mit dem Anfang gesetzte Kontinuitätserwartung. Und in Erinnerung an unser Schachbeispiel können wir hinzufügen, jeder Anfang schließt eine vorausgehende Kommunikation. Das haben wir jetzt gerade erlebt. Also im Moment jedenfalls ist das vergleichsweise ruhig. Die Mitgliedschaften in der Peer Group sind verlassen und die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft derjenigen, die sich auf eine Vorlesung namens Soziologie einstellen, wird handlungswirksam. Die anderen Mitgliedschaften, also irgendwie meine Fachschaftsgruppe oder mein Kinokreis oder mein Chor oder irgend sowas, diese Mitgliedschaften werden nicht etwa vollkommen verschwinden, sondern sie sind in die Latenz eingerückt. Sie sind latent wirksam und so wie die Sache hier langweilig wird, werden diese anderen Mitgliedschaften wieder aktiv und dann geht's los, was machst du heute Abend, wollen wir nicht gehen oder irgendwie sowas. Also daran sieht man, alle Akteure bewegen sich, darüber haben wir schon gesprochen, in einer kontinuierlichen Multiplizität von Erwartungen, Multiplizität von Handlungszumutungen. Und Akteure würden wir als erwachsene Akteure bezeichnen, die in der Lage sind, über die Multiplizität der auf sie einströmenden Erwartungen oder Zumutungen, über die Multiplizität nicht in Verzweiflung zu geraten oder diese Multiplizität kommunikativ durch Exit zu vermeiden. Also durch den Ausstieg aus der Kommunikation zu vermeiden. Sondern die Soziologie stellt sich den Akteur, den Handelnden, als jemanden vor, der ein situativ angemessenes, flexibles Management mit unterschiedlichen Erwartungen, die mehr oder weniger dicht internalisiert sind, umzugehen. Und wie gesagt, mit dem Anfang kommunizieren wir die Verpflichtung einer Gemeinschaft auf einen definierten gegebenen Kommunikationsraum. Mit dem Anfang ist eine Zukünftigkeit entworfen und, was wir gerade gesagt haben, mit dem Anfang wird eine vorausgehende Kommunikation relativ geschlossen natürlich, nicht vollständig geschlossen, sondern nur relativ geschlossen. Ich kann also durch allerlei akustische Mittel den Anfang kommunizieren, ich kann pfeifen. Wie gesagt, ich kann Klingeln einsetzen, ich kann den Schrei einsetzen, ich kann eine Gestik einsetzen. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die Kommunikation mit jeweils Zäsuren, also Grenzsetzungen, zu versehen, die dieses eigentümliche Merkmal haben, dass sie die vorausgegangene Kommunikationslogik schließen und eine neue Kommunikationslogik eröffnen. Und einer der faszinierendsten, eines der faszinierendsten Mittel, diese Zäsur zu erzeugen, darüber haben wir begonnen zu sprechen, ist der Gruß. Der Gruß ist sozusagen die elementare kommunikative Figur, über die wir unsere Präsenz, also die Präsenz in einem gegebenen Kommunikationsraum wechselseitig kommunizieren. Und wenn man darüber nachdenkt, wird man sofort ein Verständnis dafür haben, dass der Gruß in allen Kulturen dieser Welt diese Bedeutung hat. Das ist eine sehr interessante Frage, über die man mal nachdenken kann. Gibt es eigentlich grußdistante Sozialität? Antwort: vermutlich nicht. Gibt es eine Sozialität, die auf das Grüßen vollständig verzichtet? Das Grüßen ist eben eine Elementarkommunikation der Kommunikationseröffnung und der wechselseitigen Verpflichtung auf einen damit gesetzten Kommunikationsraum. Der Gruß kommuniziert eine Selbstdefinition des Akteurs in einem raumzeitlichen Kommunikationsgefüge, eine Selbstdefinition. Mit jedem Gruß erfolgt eine Selbstdefinition. Ich zeige schon, wer ich bin, wenn ich grüße. Das ist gemeint mit Selbstdefinition. Die Akteure kommunizieren sich schon im Gruß mit einer spezifischen Form der Statusindikation, also der Indikation ihres sozialen Status. Zweitens kommunizieren die Grüßenden ihre relative Distanz zum Gegrüßten. Ihre relative Distanz zum Gegrüßten. Na, Alter, also so wird man in eine Sprechstunde nicht reinkommen. Weil das eine Usurpation von Nähe bedeuten würde, die in dieser Beziehung nicht gerechtfertigt ist. Aber Sie sehen, nur diese Semantik, na Alter, trägt schon diese Nähe zu demjenigen, der gegrüßt wird. Und allgemein können wir eben sagen, jeder Gruß impliziert eben eine Selbstdefinition. Und, darüber haben wir auch schon gesprochen, der Gruß, das ist ja das ihm eigene Sozialitätskonstitutive, der Gruß erzwingt einen Gegengruß. Das ist, ja, man könnte fast sagen, eigentlich die Errungenschaft der Menschheit. Der Gruß erzwingt einen Gegengruß. Wenn wir jetzt diese Strukturmerkmale einmal daraufhin befragen, wie tauchen die in der Rhetorik von Grüßen auf? Dann haben wir als erstes Element, ich glaube, das haben wir schon angesprochen, haben wir das Versprechen der Friedfertigkeit. Also der erste Auftritt eines Aktors in einem Kommunikationsraum ist in fast allen Kulturen rhetorisch verknüpft oder gestisch verknüpft mit der Kommunikation der Friedfertigkeit. Friede sei mit dir als eine mögliche rhetorische Figur. Shalom, ein weiteres Beispiel. Andere Beispiele mögen Sie sich einfallen lassen. Ja, jetzt können wir die Frage sofort beantworten. Warum in manchen Kulturen der Handschlag als eine gestische Bekräftigung des Grüßens mit vorgesehen ist? Ist ja eigentlich eigentümlich, wenn man die Rhetorik des Grüßens bemüht, soll man da eigentlich noch irgendwie eine Hand hinhalten? Was soll das überhaupt? Eine Frage, die die Engländer ja ständig den Deutschen stellen, was soll das eigentlich mit eurem komischen Handschlag? Antwort, der Handschlag kommuniziert gestisch Waffenlosigkeit. Das ist eine Kommunikation der Waffenlosigkeit oder einer Friedfertigkeit. Und jetzt können Sie andere Formen der Grußkommunikation in diese Struktur einsetzen und darüber nachdenken, warum erfolgt die Umarmung? Wir haben ja geradezu in unserer Gegenwartskultur eine Grußinflation der Gestalt, dass es kaum noch Milieus gibt, in denen man sich nicht um den Arm fällt, wenn man sich begrüßt. Und diese Umarmung, also diese ja für die Deutschen eigentümlich gewordene, aber wie gesagt, milieuübergreifend konventionalisierte Form der Begrüßung hat jetzt in der Logik dessen, was wir über den Gruß gesagt haben, eigentlich auch nur den Sinn, die Kommunikation der Friedfertigkeit zu bekräftigen. Also da gibt man nicht nur die Hand, sondern fällt dem anderen um den Hals. Und die Franzosen, die spinnen total, weil die das auch noch versehen mit einer Symmetrieverpflichtung, was das Berühren der Wange betrifft. Also wir können Kulturen unterscheiden, in denen die Friedfertigkeitskommunikation auf ganz unterschiedliche Weise gestisch noch einmal unterstrichen wird. Und dann gibt es da irgendwie so Georgier oder irgendwie so Serbien und da wird dann irgendwie nur eine Wange hingehalten und man muss dann immer überlegen, ja, welche halte ich jetzt hin? Also manche Kulturen haben das symmetrisiert, manche Kulturen bleiben bei der Einseitigkeit. Aber immer geht es darum, zu Beginn der Kommunikation Friedfertigkeit gestisch unter Beweis zu stellen. So wie wir das letzte Mal das Servus Servus interpretiert haben, können wir das hier also bezogen auf Umarmungen aller Art kommunizieren. Wobei für diese Form der Intimisierung des Grüßens nun interessanterweise verpflichtend ist, dass nur transitorische Umarmen. Sie werden vielleicht alle, oder ich weiß nicht, ob Sie da schon geboren waren, jedenfalls gab es mal eine Zeit, wo die Angela Merkel einen deutschen Fußballtrainer namens Klinsmann nach einem gelungenen Spiel der Nationalmannschaft im Stadion vor den Fernsehaugen der Nation umarmt hat mit geschlossenen Augen. Alles schmolz dahin. Frau Merkel natürlich auch. Klinsmann sowieso, weil der schon vorher geschmolzen war, weil seine Mannschaft so gut gespielt hat. Und das war interessant, weil es eine grenzwertige Kommunikation war. Deswegen komme ich da drauf. Der Kuss oder die Umarmung gehört im Kern in einen anderen Kommunikationskontext, nämlich den der Liebe, und indiziert dort eine hohe Intensität der Beziehung untereinander. Wenn also das gestische Unterstreichen in Form eines Kusses, wenn das also in einem öffentlichen Kommunikationskontext erfolgt und über die Kurzfristigkeit hinausgeht, rückt diese gestische Bekräftigung sofort in den Kommunikationskontext einer Eröffnung einer Liebesbeziehung ein. Und zwar, denken Sie dann an den Anfang unserer Vorlesung, nicht intentional. Nicht intentional heißt natürlich, hat diese Kanzlerin keine erotischen Obsessionen dem Klinsmann mitteilen wollen, hat nicht eine Intimbeziehung eröffnen wollen, sondern qua Handlungswirkung rückt eine solche Beziehung in die intime Kommunikation ein. Also kurzum, der Gruß kommuniziert die Eröffnung, der Gruß kann gestisch unterstrichen werden, der Gruß kann durch allerlei Rhetoriken mit der Zielsetzung, Friedfertigkeit zu signalisieren, kommuniziert werden. Und die leibliche Annäherung ist bei dem Grüßen reduziert auf einen transitorischen Kontakt. Transitorisch. Frage? Weiß ich auch nicht. Vorübergehend. Vorübergehend. Ne? Transit. Vorübergehend. Ne? Also einen vorübergehenden Kontakt. Und natürlich liegt es nahe, über den Kuss nachzudenken, der für die Beziehungen der Menschen untereinander, wenn wir noch irgendwie eine Sitzung über Sexualität und intime Beziehungen, aber im Horizont des Grüßens gibt es ja diesen Kuss auch. Und der Kuss indiziert, so betrachtet, eine Höchstform der Zuwendung zum Gegrüßten. Eine Höchstform der Zuwendung. Und jetzt sehen wir die andere Seite, die wir schon besprochen haben. Eine Höchstform der Verpflichtung. Eine Höchstform der Verpflichtung zur Gegenzuwendung oder zum Gegengruß. Darin lag die Raffinesse des sogenannten sozialistischen Bruderkusses. Also Brezhnev, den gab es ja mal, Honecker gab es auch mal. Die haben sich da stundenlang, haben die sich da in den Armen gelegen und den sozialistischen Bruderkuss, den berühmten, praktiziert. Wechselseitige Verpflichtung auf Zugehörigkeit. Hohe Verpflichtung auf Zugehörigkeit wurde mit diesem Kuss verbunden. Über den Kuss kann man natürlich noch weitaus mehr sagen. Seine Attraktion liegt darin, ich habe es gesehen, dass der Kuss das Sprechen unterbricht. Darin liegt seine Attraktion, also wie wir gesagt haben, der Kuss indiziert eine besondere leibliche Nähe, bekräftigt leiblich die Intensität der Kommunikation. Und ist verbunden mit der Verpflichtung, auf das Sprechen zu verzichten. Er unterbricht das Sprechen. Und das ist interessant und folgenreich, weil wir ja, seit wir hier Soziologie betreiben, systematisch davon ausgehen, dass die Kommunikation regelgesteuert und diese Regeln über Sprache kommuniziert werden. Also ist dieser Kuss faszinierend dadurch, dass er die Menschen dem Reiz der Unterbrechung des Sprechens aussetzt. Neben der leiblichen Affektation, die das Küssen auslöst, liegt seine Attraktion darin, dass die Beteiligten, dass die Akteure umgehen müssen mit der unterbrochenen, gesprochenen Kommunikation. Das ist in jeder Liebesbeziehung ein mehr oder weniger großes Problem. Wie lange küssen wir uns eigentlich überhaupt? Also bei Jugendlichen stundenlang gegebenenfalls oder eine junge Beziehung. Aber bei genauer Betrachtung müssen beide Akteure im Küssen die Entscheidung treffen, wie intensiv, wie dauerhaft, mit welchen möglichen Verletzungen des anderen verbunden? Also nicht ich. Ich meine jetzt die Kommunikationsverletzungen natürlich. Wobei, so entfernt ist das dann doch nicht, weil was geschieht beim Küssen? Es geschieht ein wechselseitiges Kommunizieren von was? Von Aktivität und Passivitätsbereitschaft. Der menschliche Kuss, wenn wir ihn als eine Kommunikationsbewegung betrachten, und nur das tue ich natürlich, der menschliche Kuss zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass ich da irgendwie wie so ein Fisch den Mund öffne und warte, bis der andere andockt, wie bei so einem Intercity. Sondern es gibt eine Bewegung der Lippen und der Zunge. Wenn man diese Bewegung jetzt kommunikationslogisch, soziologisch interpretiert, was geschieht da? Es geschieht die Kommunikation von Zuwendung, Aktivität und Passivität. Und das Faszinierende, wenn Sie so wollen, an dieser Höchstform des Zungenkusses oder wie das so heißt, das Faszinierende ist darin, dass beide Akteure in dieser Szene gerade ihre relative Hingabe oder Aktivitätsbereitschaft ausprobieren oder sich wechselseitig kommunizieren. Und das kann man dann interpretieren als eine Art leibliche Version dessen, was in der Liebe konstitutiv ist, nämlich der Umgang mit Hingabe und Aktivität oder allgemeiner gesprochen der Umgang mit Aktivität und Passivität. Und am Kuss ist es ebenso interessant, dass das Aktivitäts- und Passivitätspotenzial nicht etwa auf die Geschlechter asymmetrisch verteilt ist. Also sie versteckt ihre Zunge im hinteren Gaumenraum und er kommt mit seiner Zunge in dieses große Loch. Sondern bei genauer Betrachtung ist für beide Akteure die Aktivitäts- und Passivitätsbereitschaft im Kern symmetrisch verteilt. Und das ist eigentlich faszinierend. Faszinierend deswegen, weil man an dieser kleinen Figur etwas sehen kann, wie gesagt, was grundlegend ist für die Liebe als eine Kommunikationsform, die sich dadurch auszeichnet, dass sie den Beteiligten immer in jedem Moment ihres Zusammenseins abverlangt, eine Antwort auf die Frage, wie hältst du es mit der Aktivität oder der Passivität? Wie hältst du es mit der Verführung und wie hältst du es mit der Bereitschaft, dich verführen zu lassen? Das alles ist in der Mikrostruktur des Kusses eigentlich wunderbar eingebaut und vorgesehen. Es gab so vor einer Stunde Wortmeldungen, ja. 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 Schöne Deutung. Was dem? Ja. Ist das dann einfach gerade die Suche nach Halt, nach Ja, und aber das Irritierende jetzt an Ihrer Frage ist das einfach nur. Wir haben uns ja angewöhnt, und das sehen Sie natürlich, wenn man da irgendwie vollkommen schräg soziologisch über den Kuss nachdenkt. Wir haben uns angewöhnt, alles das, was Menschen tun, als sinnhaft bestimmt zu interpretieren. Das ist Soziologie. Es gibt in der soziologischen Perspektive einen sinnfreien Raum. Den gibt es nicht. Und es gibt auch nicht den Raum, wo man, wie man so sagt, nur der Affekt wirksam wird. Wenn das auftritt, dann sind die Soziologen diejenigen, die in diesem nur der Affekt noch eine Sinnkonstruktion identifizieren. Also noch etwas, was sinnhaft rekonstruierbar ist, identifizieren. Okay? Wenn man das mit hinzunimmt, dann kann man sagen, ja, sie hat im Moment eine Empfindung kommunizieren wollen, in der sie Zustimmung, voraussetzungslose Zustimmung zum Ausdruck bringen wollte. Voraussetzungslos heißt, ohne Rücksicht auf den Kommunikationskontext, das heißt, auf die laufenden Kameras, auf die Öffentlichkeit als Ganze, die eine politische Position wie eine Kanzlerin dabei beobachtet, wie sie einen Bürger, einen erfolgreichen Bürger der Nationalgemeinschaft anspricht. Diese ganzen Kontextbedingungen hat sie ignoriert, und diese etwas zu lange Umarmung bei geschlossenen Augen, die ist ja als noch im Horizont des Zulässigen interpretiert worden. Also ich meine, die ist ja immer noch Kanzlerin, die ist ja nicht Kraft dieser Szene zurückgetreten, oder niemand ist auf den Gedanken gekommen, jetzt geht's aber los, jetzt knutscht die sich da mit so einem Nationaltrainer, also muss die zurücktreten. Eben, es wurde als im Kontext eines Glückwunsches zu einem Erfolg, wurde es als noch tolerabel interpretiert. Ein paar Zeitungen, Pflasterstrand, gibt's das noch? Titanic oder sowas, die haben sich dann da irgendwie natürlich draufgeworfen, aber das ist ja nur legitim. Das ist ja Karikatur. Karikatur muss immer überzeichnen. Aber es ist eben, das war ja Ihre Frage, es ist nicht als deviant markiert worden, und denken Sie an unsere Begrifflichkeit, es ist nicht sanktioniert worden. Aber stellen wir uns Sie vor, in einer 2 Minuten dauernden Umarmung mit geschlossenen Augen, dann wäre die Sache anders gelaufen. Es gab noch eine Frage. Was ist jetzt los? Beruhig dich, Alter, ich komme zurück. Ja. Genau, darüber haben wir gesprochen. Wir haben genau darüber gesprochen. Die Regeln verstehen wir als Konformitätszumutung. Dann haben wir darüber nachgedacht, in welchem Verhältnis steht ein Aktor zur Regel. Erinnern Sie sich, da haben wir gesagt, relative Konformität, beziehungsweise, es ist nur eine andere Ausdrucksweise, relative Nonkonformität. Und genau das haben wir hier, ganz genau. Nicht? Also der Handlungsspielraum einer Position wie Kanzlerschaft ist verträglich mit relativen Devianzen, relativen Abweichungen, und diese Umarmung des Trainers ist etwas, was als kompatibel noch mit dieser Position wahrgenommen wurde. Und aus dem Horizont dieses für alle Positionen gegebenen, für alle Regeln gegebenen Devianzspielraums heraus haben wir eben in dieser Szene keine Sanktion
gesehen. Wie gesagt, wenn sie 2 Minuten lang da gestanden hätte, dann wäre die Sache anders verlaufen. Und dass man überhaupt darüber gesprochen hat, lag, das ist ja auch interessant, an den geschlossenen Augen. Die geschlossenen Augen bei einem Kuss kommunizieren den Verzicht auf selbstständige Wahrnehmungskontrolle. Die Augen, über die haben wir ja schon gesprochen, denken Sie an diese ganze Blickschose mit dem Simmel. Die Augen sind ja die Instrumente der Situationswahrnehmung oder der Situationskontrolle über die Wahrnehmung. Das ist eben das, was diesem Kellner da im Dinner for One manchmal gelingt und manchmal nicht, wenn er diesen Tigerkopf da vor sich hat. Die Augen sind die Instrumente der Wahrnehmungskontrolle, der Situationskontrolle, Entschuldigung. Und wenn die Augen geschlossen werden bei einer Umarmung, dann verzichtet derjenige, der die Augen schließt, auf selbstständige Situationskontrolle. Und das heißt, er begibt sich in das Versprechen der Situationskontrolle desjenigen, den er umarmt oder sie umarmt. Also von daher ist das gar kein Wunder, dass wir in Liebesbeziehungen häufig das Schließen der Augen als ein Indikator für das Vertrauen in den anderen interpretieren. Ich schließe mich seiner oder ihrer Situationswahrnehmung und Situationskontrolle an. Ich brauche nicht selber meine eigenen Instrumente zur Situationskontrolle einsetzen, sondern ich schließe mich der von dir versprochenen, vom Gegenüber versprochenen Situationskontrolle an. Ich gebe mich hin und verlasse mich auf die Wahrnehmung der Situation durch den Gegenüber. Frage? Irgendwo gab es noch eine Frage? Eingeschlafen? Nochmal. Ach so. Oh wei. Ja, was hat er denn, was soll ich jetzt zusammenfassen? Beim nächsten Mal. Ja, okay. Beim nächsten Mal. Okay, jetzt werden keine Fragen mehr gestellt. Dann... Okay. Also, verlassen wir mal diesen Kontext des Grüßens. Und Sie können ja mal selber essaymäßig mal so hören, wie heutzutage so gegrüßt wird. Und das vielleicht mal aufschreiben und den Versuch unternehmen, darüber etwas zu schreiben. Das heute gängige ist ja das Hallo. Und nicht das Guten Tag, sondern das Hallo. Oder es gibt Milieus, in denen selbst diese Rhetorik als zu umständlich interpretiert wird. Und das Ganze reduziert wird auf einen gestischen Kontakt, der aber auch eine Berührung noch impliziert. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe das nicht geprüft, ich vermute nur, dass es kein Milieu gibt, keine Kultur, in der nicht gegrüßt wird. Und wenn es das gibt, dann ist es ein Grund, darüber nachzudenken. Wie kommt der Verzicht auf den Gruß zustande? Das wäre dann die Frage, die man sich stellen müsste. Zwei Fragen, schön laut. Ja. 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 Was heißt das? Das heißt, dass unterstellt wird, die Kommunikation muss von mir nicht gerahmt oder eröffnet werden. Das heißt, die Akteure suggerieren sich in einem solchen Fall eine immer schon selbstverständliche Präsenz in dem Kommunikationsraum, in den sie sich einklinken. Das bedeutet das. Und möglicherweise ist das ja eine Entwicklung, auf die wir uns hinentwickeln, auf eine Kultur des expliziten Grußverzichtes, in der Annahme, dass meine Präsenz immer schon als Präsenz gewürdigt wird. Das kann eine Kultur der Zukunft durchaus auszeichnen. Dass alle sich immer schon als Mitglieder begreifen. Und die Umständlichkeit einer eigenständigen Kommunikationseröffnung nicht mehr für sich zu bewältigen glauben. Kleiner Ausflug in den Hitlergruß. Der war für die damalige Zeit ein attraktiver Gruß. Nicht nur war er ein Konformitätssignal, über das sofort Mitgliedschaften geprüft werden konnten oder Nonkonformität, sondern viele Menschen in der damaligen Zeit haben diesen Gruß deswegen angenommen bzw. übernommen, weil sie die situative Verpflichtung zu überlegen, in welcher Rhetorik ich jetzt eigentlich grüßen soll, diese Überlegung konnten sie hinter sich lassen. Es gibt Äußerungen von Zeitzeugen, die da lauten, das war ja eigentlich eine ganz tolle Sache, dieses umständliche, den Titel mit nennen, guten Tag, Herr Doktor oder Herr Kommerzienrat oder wie die verpflichtenden Titelbezeichnungen beim Gruß in der damaligen Zeit, in der Weimarer Republik, immer noch lauteten. Auf all das konnte man verzichten und man konnte also statusneutral, generationsneutral, geschlechtsneutral sich auf eine Grußedition beziehen. Das heißt, die Akteure hatten im Grunde mit diesem Heil Hitler eine enorme Kommunikationsvereinfachung für das Eröffnen, für das ihren ersten Auftritt in irgendeiner Situation. In den Schulen, in den Bürokratien, die Begegnung mit dem Nachbarn, den ich beim Einkauf treffe, der Eintritt in einen Laden, die Eröffnung einer Vereinssitzung, die Rektoratsrede, die Semestereröffnung, alles mit demselben Gruß. Also die Leute damals, das ist natürlich nicht das einzige Motiv, aber in unserem Horizont ist daran interessant, wenn die Grußformen universalisiert werden, dann entpflichten sie die Akteure von einer situationsangemessenen Edition des Grüßens. Wenn ich eine Grußvielfalt habe, ja, dann bin ich als Aktor in jeder Situation, in der ich auftrete, für kurze Sekunden damit beschäftigt, ja, Moment, wie rede ich die jetzt an oder wie rede ich den an oder was sage ich überhaupt? Das kennen Sie auch, wenn Sie in ein Seminar kommen. Das ist ein schlechtes Beispiel, da setzt man sich irgendwie stumm hin, aber man kennt das überall. Ist die Frage zu entscheiden, wie wähle ich jetzt sozusagen meine Grußedition? Okay. Letzte Frage. Vorletzte. Ja. Ja. Legen wir dahinter die Sequentialität, unser altes Schachspiel. Argument, sequentielle Organisation menschlicher Kommunikation. Dann haben wir gesagt, die Sequentialität, also der Anschlusszwang, der Zwang, dass auf eine Äußerung die nächste erfolgen muss, der wird kommuniziert mit dem Gruß und der Austritt aus der Kommunikation muss wie der Gruß wiederum kommuniziert werden. Insofern ist das eine sehr schöne Frage, die Sie stellen. Die Kommunikationen, die wir hier jetzt allmählich unterscheiden, setzen immer voraus die Rahmung, die Zäsur und in unserem Fall ist die Zäsur jetzt ediert über Gruß und Gegengruß beziehungsweise Gruß und Abschiedsgruß. Gruß und Schließung, so haben wir das letzte Mal gesagt, Schließung der Kommunikation. Noch eine Frage? Ja? Auf was? Ja. Ja, das ist spannend. Das ist sehr spannend. Ja. Genau. Gute Frage. Ist da überhaupt noch eine Adressierung eines partikularen Gegenübers überhaupt noch mir abverlangt? Aber das sind Fragen an die Empirie, wie man so schön sagt. Also da denken Sie mal selber drüber nach. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also ich meine, aber das ist eine Fragestellung, die sofort... diese Facebook-Kommunikation, was da jetzt alles so selbstverständlich geworden ist, soziologisch eben unglaublich interessant macht. Ja? Genau die Frage, wird überhaupt noch mein Auftritt in so einem Netz als ein Auftritt markiert? Wird es mir abverlangt oder nicht? Oder unterstelle ich, das war ja die Alternative, jetzt wird es interessant, ewige Mitgliedschaft. Unterstelle ich ewige Mitgliedschaft. Das heißt, suggeriere ich mir, dass es den Abschied nicht gibt. Darin liegt die Attraktion einer solchen Kommunikationsbewegung. Die Akteure vermeiden die Wahrnehmung des Abschieds. Also des Austritts aus einer gegebenen Kommunikation. Und der Abschied aus einer gegebenen Kommunikation ist ja für denjenigen, der den Abschied vollzieht, mit kommunikativen Folgeproblemen neuer Art verbunden. Nämlich, was machen die Akteure, wenn sie aus einem gegebenen Kommunikationsraum austreten und die Zustimmung von dem Gegenüber nicht mehr ohne weiteres voraussetzen können. Oder dramatisch formuliert, was machen die Menschen in der Einsamkeit? Oder noch dramatischer, was geschieht beim Tod? In diese Sequenz müsste man diese wunderschönen Fragen, die Sie stellen, eigentlich einbetten. Aber ich wollte gerne noch auf eine nächste Konkretisierung des Grüßens zu sprechen kommen, die wir mal kurz schon angesprochen haben, nämlich die Gabe. Mit der Gabe wird nun diese beim Gruß schon sichtbare Kommunikationsbeziehung mit einer besonderen Verpflichtung zur Gegengabe versehen. Nehmen Sie noch mal den Gruß. Da haben wir gesagt, der Gruß erwartet den Gegengruß. Und sofort sieht man, wenn ich jetzt den Gruß mit einem Stück Schokolade beschwere, dann wird die Gegengrußverpflichtung parallel intensiviert. Und das macht die Gabe. Das ist ganz großartig, so das Geben des Menschen zu interpretieren. Die Gabe ist also eine Veranschaulichung der Zuwendung. Mit der Gabe bekräftigen die Akteure sich ihre Zuwendung zu einem Gegenüber. Noch genauer kann man sagen, die Gabe versieht den Gebenden mit einer Präsenz beim Empfänger. Mit der Gabe setze ich mich sozusagen bei dem Empfänger auf den Schoß, bildlich gesprochen. Die Gabe transportiert gleichsam die Identität des Gebenden in den Raum des Empfängers. Und das ist faszinierend, weil der Gebende selbst gar nicht mehr anwesend sein muss. Er ist nur noch über seine Gabe präsent beim Empfänger. Woran wir sofort sehen, dass das Geben ein sozialer Zwang ist. Mit dem Geben erzwinge ich, dass der Empfänger der Gabe mich als Gebenden würdigt. Das haben wir ja bei Marcel Moos dann wunderbar ausgeführt. Mit der Gabe erzwinge ich Frieden. Oder wie in manchen Naturvölkern es dann so zum Ausdruck gebracht wird: Wenn du Frieden mit deinen Nachbarn haben willst, verheirate deine Töchter. Also gebe deine Töchter ab, so in bestimmten Naturvölkergesellschaften. Wenn du Frieden haben willst, stifte heiraten. Gebe deine Liebsten sozusagen ab. Das ist grandios. Das ist ganz wunderbar, daran sich klarzumachen, was für eine extreme Verpflichtungsdimension im Geben liegt. Das Geben ist geradezu unausweichlich. Für denjenigen, der die Gabe empfängt, ist das geradezu eine Not, etwas übertrieben formuliert. Aber es ist doch nicht ganz falsch. Wie wird er die Not wieder los? Ja, durch die Gegengabe. dann bin ich wieder frei. Ich werde diese Verpflichtung wieder los als Aktor, wenn ich, auch das ist eine Form der Resymmetrisierung, der Wiederherstellung von Symmetrie, wenn ich für eine Gabe, die ich empfange, einen Dank ediere, dann ist wieder Symmetrie unter den Akteuren hergestellt. Aber stellen Sie sich Kommunikationsbeziehungen vor, wo der Empfangende ein Mercedes geschenkt bekommt und dann nur dankt. Ich meine, es ist traumhaft, also ist mir nie passiert, aber jedenfalls sieht man daran, dass bei der Gabe und der Gegengabe immer diese Symmetrieverpflichtung, die Gegengabeverpflichtung, virulent wird. Und man sieht an der Gabe den Zwang, der von ihr ausgeht, und die pazifizierende Wirkung des Gebens. Das zeigt sich eigentlich auch sehr schön. Pazifizierend heißt die Erzeugung von einer elementaren Friedfertigkeit unter der Bedingung der Fremdheit. Wenn ich etwas schenke, wenn ich etwas abgebe, dann zeige ich meinerseits noch stärker als beim Handschlag, über den ich zeige, ich habe keine Waffen. Ich zeige als Aktor eine elementare Friedfertigkeit und, was für die menschlichen Beziehungen natürlich konstitutiv ist, Kooperationsbereitschaft. Das Geben ist so betrachtet eben eine Form der besonderen Veranschaulichung von Kooperationsbereitschaft. Jetzt ist die Frage, was das Opfer eigentlich ist. Sie sehen, wir haben das Sprechen als eine Form der Gegenseitigkeit. Wir haben die Gabe als eine Veranschaulichung der Gegenseitigkeit oder Reziprozität. Beim alten Simmel haben wir gesehen, der macht das da über den Blick. Wir sind jetzt schon viel weiter, erläutern die Reziprozität nicht mehr über die naturalistische Perspektive des Blickens, sondern erzeugen die Gegenseitigkeit als etwas über Sprache Laufendes, sind jetzt in einem Raum, wo wir sehen, dass die Gabe eine Veranschaulichung darstellt. Und es stellt sich jetzt die Frage, was ist in dem Horizont eigentlich ein Opfer? Ein Opfer ist eine Gabe, die verzichtet auf Gegengabe. Das ist der erste Blick auf das Opfer. Wenn wir da genauer drüber nachdenken, müssen wir das differenzieren. Mit dem Opfer verzichten wir zwar auf eine Gegengabe, aber wir verpflichten denjenigen, der das Opfer empfängt, auf eine Substitution der Gabe. Und das ist eine generalisierte Zuwendung. Das ist eigentlich faszinierend gebaut. Die generalisierte Zuwendung, die wir jemandem zuschreiben, den wir für kompetenter halten, für mächtiger, kraftvoller, wirkungsvoller, als es uns selber als Akteuren möglich ist. Sogenannte göttliche Instanzen sind die Instanzen, denen die Menschen zuschreiben, eine Wirkungskraft, die ihre eigenen Wirkungskräfte übersteigt. So, wir können da in dieser Vorlesung nicht drauf eingehen, aber es ist dennoch unglaublich spannend. So können wir sagen, entsteht Religion unter den Menschen. Religion entsteht dann, wenn die Menschen konfrontiert sind mit einer Kausalität, die sie nicht zurechnen können. Nicht zurechnen heißt, die sie nicht verstehen können. Die sie mit ihren eigenen erworbenen, internalisierten Mitteln des Verstehens nicht zurechnen können. Wenn solche Situationen wiederholt auftreten, also die Konfrontation mit etwas Nichtverstehbarem, dann kreieren die Menschen Instanzen, denen sie zutrauen, denen sie unterstellen, für die eingetretene Situation die Kräfte, die Verantwortlichkeit zu haben. So entsteht so etwas wie eine außerirdische Instanz, eine außermenschliche Instanz, oder wenn Sie das im Horizont unseres Kulturkreises interpretieren wollen, so entsteht eine göttliche Instanz. Eine Instanz, der die Menschen, wie gesagt, alles zurechnen, was sie mit ihren eigenen Bordmitteln zu verstehen, zu bewältigen, nicht in der Lage sind. Hagel, Erdbeben, Überschwemmung und natürlich das Elementarste, das plötzliche Austreten des Gegenübers aus der sprachgebundenen Kommunikation. Das ist der Tod. Der Tod ist die Provokation, die die Menschen nicht irritiert wegen des Abschieds von einer geliebten Person, das immer auch mit, sondern in unserem Horizont hier ist der Tod ein plötzliches Verlassen, na, das können Sie jetzt alle selber ausformulieren, des Kommunikationsraumes. Jemand, mit dem ich Sequentialität in kontinuierlichem kommunikativen Austausch bin, wird weiß, rutscht weg, fällt um, verstummt. Wir bewegen uns jetzt also in einem Kontext, in dem die Naturwissenschaften, die uns das irgendwie alles so toll erklären, irgendwie Arthrose und dieses ganze Zeug, das gibt's alles noch gar nicht. Sondern wir sind jetzt in einem Raum, wo die Menschen elementar mit Kommunikationsabbruch konfrontiert werden. Plötzlich verstummt der oder diejenige, mit dem ich kontinuierlich Austausch gepflegt habe. Das ist die Provokation schlechthin. Und dann setzt etwas Interessantes ein, nämlich auf der Suche nach einer Explikation, nach einer Zurechnung, kreieren die Menschen eine Kommunikationspräsenz, die nicht die eigene Präsenz ist. Sie kreieren sich den nicht mehr Sprechenden in einem Kommunikationsraum, der für sie selber nicht erreichbar ist. Aber sie haben die Vorstellung, sie erzeugen die Vorstellung, oh, irgendwo geht das mit dem Reden weiter. Daraufhin beginnen sie, allerlei Aktivitäten zu entwickeln, um diese unterbrochene Kommunikation gleichwohl fluid oder aufrecht zu erhalten. Das sehen Sie am deutlichsten. Ein Beispiel: an der Grabbeigabe. Kennen Sie alles irgendwie aus dem komischen Unterricht, Archäologie oder, nicht? Oder diese Chinesen da mit 7000 Pferden. Die werden da alle mit ins Grab gestellt. Nicht? Oder so ein Hund oder ein Schüsselchen oder ein bisschen Hirse. Also was da alles mit ins Grab gelegt wird. Das lässt sich nur verstehen aus der eben genannten Konstruktion. Es gibt einen Kommunikationsraum, in den der jetzt hier verstummt ist, irgendwie abgewandert ist. Und mit dieser Vorstellung entsteht die Idee, möglicherweise kommt er zurück. Und möglicherweise behält er seine Kommunikationsaufmerksamkeit unter der Bedingung seiner eigenen Abwesenheit. Also möglicherweise ist der so stark, dass der alles das sieht, was im Kommunikationsraum mit meiner eigenen Präsenz tagtäglich erzeugt wird. Und der nächste Schritt ist dann, dass die Menschen die Idee entwickeln, da in diesem Raum außerhalb der eigenen Sozialität entstehen eben aggregierte Instanzen, wenn Sie so wollen, Spezialisten für den Umgang mit dem Verstummen, wie eben gesagt, für den Umgang mit lauter nicht verstehbaren Katastrophen aller Art, Kriege, Überschwemmungen, Erdbeben oder was es da eben gibt. Dann kommt das Opfer. Und das Opfer ist jetzt so betrachtet, also eine Gabe, jetzt kommen wir darauf zurück, eine Gabe, die gegeben wird in der Erwartung einer Gegengabe, die sich darstellt als eine generalisierte Protektion, als eine verallgemeinerte Protektion. Ich gebe dir was, damit du diese Situationen, die meine eigenen Fähigkeiten oder die Fähigkeiten meines Kollektivs übersteigen, diese Situationen mit deiner Kraft, mit deiner Macht, mit deiner Potenz zu kontrollieren in der Lage bist. Das ist das Opfer. Und das Opfer ist eine unglaublich interessante Gabe, für die charakteristisch ist, zwei Elemente, die wir so benennen können. Das eine Element ist der Zwang, der mit der Gabe verbunden ist. Der Zwang, der ausgeübt wird auf diese gedachte Instanz. Also die Gabe ist eine Art Gotteszwang. Ich schlachte da 30 Ziegen und dann wird er schon friedlich gestimmt sein. Gotteszwang ist die eine Komponente des Opfers als einer Gabe. Die andere Komponente ist dass ich mit der Gabe meine Zuwendung zu dieser Instanz zum Ausdruck bringe. Also Gabe ist so betrachtet, das Opfer ist so betrachtet, Element eines Gotteszwangs und eines Gottesdienstes. Also Element eines Erzwingenwollens einer Protektion und zugleich Element eines Erbittenwollens. Und für diejenigen, die ein bisschen sich in der Religionsgeschichte auskennen, ist das ja sicher nichts Neues, wenn ich jetzt sage, dass wir die Religionen, die es im Übrigen alle mit verschiedenen Versionen des Gebens zu tun haben, dass diese Religionen sich unterscheiden lassen im Hinblick auf die Frage, sind es Religionen, in denen die Götter gezwungen werden? Oder sind es Religionen, in denen die Götter gebeten werden? Das Bitten und das sich bedanken als die beiden elementaren kommunikativen Figuren, die das Geben begleiten, sind ja nicht von vornherein für alle Religionen die typische Operation. Denken Sie an die Kulturen, in denen es den sogenannten Schamanen gibt. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er den Leuten sagt, setzt euch da brav hin, zahlt mir 20 Euro und ich mach das schon. Ich mach was? Ich lasse es regnen. Ich stelle den Kontakt zu den Verstorbenen her. Ich sorge dafür, dass das Kind anständig auf die Welt kommt. Ich mache das alles. 20 Euro. Gottes Zwang. Das heißt, ohne Eigenaktivität. Für diejenigen, die eine solche Instanz anrufen wollen. In anderen Religionen, prominent von mir aus alle monotheistischen, haben wir den Gottesdienst. Und der Gottesdienst ist nicht etwa, ich kaufe mir einen Schamanen, der macht das schon, sondern Gottesdienst ist, ich spreche mit der Instanz. In welcher Form? Bitten und danken. Und wenn Sie dieses Bitten und Danken einmal in den Horizont unserer Gabediskussion reflektieren, dann sehen Sie sofort, dass das die beiden Kommunikationsbewegungen sind, über die die Menschen mit der Gabe umgehen. Sie bitten um die Gabe und sie danken für die Gabe. Das Opfer ist insofern eine unglaublich interessante Figur, weil sie das Opfer, weil das Opfer zwischen Zwang, erzwungener Aktivität und erbetener Aktivität steht. Der nächste Schritt vom Opfer in Beispiele, in denen mit der Gabe etwas bewirkt werden soll, ist der Talisman. Also so ein Traumtöter oder was da alles so gibt, was man da so im Auto hängen hat oder bei der Abiturprüfung diese ganzen Teddybären oder irgendwie sowas. Das ist der Talisman. Und der Talisman ist genauso eine Figur, mit der ich mir ein Opfer suggeriere, in der die Akteure, muss man immer sagen, sich ein Opfer suggerieren, ein Opfer vor sich aufstellen und mit diesem Aufstellen oder mit ihrer eigenen Nähe zu diesem Talisman eine Kausalität beeinflussen wollen, die sie im Kern nicht beeinflussen können. Also sind wir wieder bei dem Gedanken, dass überhaupt solche Instanzen entstehen unter der Bedingung der Nichtverstehbarkeit von Vorgängen. Also ich habe eine Prüfung vor mir und weiß nicht, wie die ausgeht. Eine Kausalität, von der ich überrascht werde, mit der ich konfrontiert bin und die zu beeinflussen, ich versuche mit dem Aufstellen eines Talismans. Dieser Ziegen, dieser Geißbock da in Köln, nicht? Dieser arme Kerl da, dieser Ziegenbock da, der da zu jedem komischen Fußballspiel da irgendwie mit hinters Tor gerissen wird, dieser berühmte Geißbock vom 1. FC Köln ist so ein Beispiel. Der Verlauf des Spiels ist unkontrollierbar, ist jedenfalls nicht absehbar, durch Kontingenzen aller Art bestimmt, Zufälle aller Art bestimmt. Und mit dem Geißbock, also mit diesem Talisman, suggeriere ich mir einen Einfluss auf die Instanz, die über Erfolg und Nichterfolg entscheidet. So haben wir also im Horizont der Gabe enorm interessante Aktivitäten des Menschen, die für die Religionen, die die Menschen sich entwerfen, eine entscheidende Rolle annehmen. Wir sind also über einen ganz elementaristischen Weg, nämlich die Frage, wie handeln die Menschen die Gegenseitigkeit aus und welche Elemente bemühen sie, um Verpflichtungen untereinander zu erzeugen, über diesen ganz elementaren Weg sind wir zu dem eigentlich interessantesten Gegenstandsbereich der Soziologie gekommen, nämlich dem Bereich der Religionen. Und sehen im Bereich der Religion, dass er durchsetzt ist, durchzogen ist von Gaben aller Art. Überall, wo sie Religionen vor sich haben, haben sie Menschen vor sich, die etwas geben. Die etwas bitten und die diese Bitte unterstreichen oder erbitten und diese Bitte unterstreichen mit Gaben. Und es ist fantastisch zu sehen, wie sie sich darüber eine Reziprozität, eine Protektion, einen generalisierten Schutz für ihre eigene Lebensführung, jetzt können wir durchaus sagen, erzwingen. Also erwarten, dass diese Gaben, die sie der göttlichen Instanz entgegenbringen, dass diese Gaben für die Unvorhersehbarkeit und Kontingenz ihrer eigenen Lebensführung eine Art vorweggenommener Schutz, ein Versprechen in die Zukunft darstellen wird. Das wird uns an anderer Stelle noch einmal begegnen. In meiner Wahrnehmung ist das eigentlich mit das Spannendste, was die Soziologie erarbeiten kann. Und Sie sehen, man kann die elementarsten Dinge, die uns alltäglich begegnen. Warum wird eine Kollekte gesammelt? Warum wird der Friedensgruß im Gottesdienst ediert untereinander? Ganz elementare Dinge können wir aus dieser Soziologie der Reziprozität oder Soziologie der Gabe interpretieren. Noch eine Frage. Der Gläubige geht schon immer davon aus, dass es das gibt. Wir interpretieren, wie dieses, dass es das immer schon gibt, entsteht. Das ist der Unterschied. Und zwar ohne, das haben wir oft angesprochen, ohne dass wir als Soziologen dem Gläubigen die Dignität seines Glaubens damit nehmen. Denn wir sind es ja selber, die, wenn wir diesen Raum verlassen, mehr oder weniger häufig in den Gottesdienst gehen, bitten, Gaben bereit sind zu geben, Gaben erflehen, mit Gebet oder was auch immer. Wir sind es ja. Das ist ja nicht eine Fremdheit, das ist sie nur für die Soziologie. Wir sind ja selber immer auch Akteure in dieser Gesellschaft. Und diese beiden Aspekte gilt es immer deutlich auseinanderzuhalten. Wir destruieren mit unserer Soziologie nirgendwo die Religion, sondern wir gewöhnen uns an, denken Sie die Soziologie an den Satz, die Soziologie ist die Ethnologie unserer eigenen Gesellschaft. Wir gewöhnen uns an, uns in diesen beiden Welten ohne Scham und ohne Häme und ohne Destruktivität zu bewegen. Jetzt wird es ganz feierlich. Einen schönen Abend.